lese den Predigttext aus Matthäus, Kapitel 1, 1 bis 17. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar, Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Uzia, Uzia zeugte Jotham, Jotham zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Serubabel, Serubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asor. Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Jesus, Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Das ist Wort Gottes.
Das Predigtthema heißt: Gott schenkt einen Neuanfang. Er möchte dir in deinem Leben einen neuen Start schenken. Ich habe ein Bild mitgebracht, das das veranschaulichen soll, um was es genau geht. Zwar sehen wir hier unser prächtiges, zwar nicht ganz allein der Schweiz gehörende Matterhorn und eine riesige Menschenmenge vor dem Matterhorn. Jetzt, mit diesen Menschen ist etwas speziell. Sie bestehen nämlich alle aus Müll. Der H. Schult, der Künstler, der hat mal gesagt, wir Menschen bestehen aus Müll, produzieren Müll und schlussendlich werden wir wieder Müll. Aber aus dem Müll können wir etwas machen. Und das ist wie die Botschaft des heutigen spannenden Predigttext. Gott rührt den Müll vom Leben eines Menschen nicht einfach weg, sondern er betrachtet ihn fachmännisch und sieht dort drin ein Potenzial. Er sieht dort etwas, das er brauchen kann, eine Kompetenz. Er sieht im Müll etwas Grossartiges. Vielleicht denkst du, mein Leben, meine Geschichte, mit meinem Müll, den ich mitführe, kann das auch für mich gelten, dass Gott in meinem Müll einen Neuanfang macht. Und ich möchte drei Punkte herausgreifen vom Text heute, nämlich das erste, Gott möchte einen Neuanfang machen. Und das haben wir mit Weihnachten, mit Jesus Christus, mit unserem Text, wie proklamiert. Das zweite, warum du kannst dich darin einschliessen, dass du dazugehörst, dass Gott möchte mit dir einen Neuanfang machen. Und das letzte, wie du den Neuanfang bekommst. Das erste, also Gott schenkt einen Neuanfang. Also vielleicht ist es ja bekannt, dass ich Theologie liebe. Ich könnte in Theologie baden. Und der heutige Text ist so ein Text, wo ich sagen kann, da kann ich mich satt trinken. Das ist dort, wo ich aufgehe. Du hast vielleicht gedacht, wo du den Cosimo gehört hast, wenn er den Predigtext gelesen hat, schon nach dem zweiten Namen, meine Güte, wann wird es spannend? Wie um alles in der Welt kann jemand ein Buch anfangen zu schreiben, und bringt einfach eine Anhäufung von irgendwelchen komischen Namen, die man eh nicht weiss, wo zuordnen. Du fragst dich, wann kommt eigentlich Action, oder? Wann werden zumindest mal einer irgendein Schwert zücken und etwas machen? Lass mich versuchen zu zeigen, dass der Text unglaublich spannend ist. Er fängt an mit der Aussage, das ist das Buch der Geschichte von Jesus. Das ist der erste Satz, das erste Wort vom Neuen Testament, vom Matthäus-Evangelium. Wenn wir in der Bibel zurückblättern, mega weit zurückblättern, so weit, dass wir fast nicht mehr zurückkommen, nämlich auf die 5. Seite, dann kommen wir zum ersten Buch der Bibel, zum ersten Buch Mose, Kapitel 5, Vers 1. Und dort steht, das ist das Buch von der Geschichte vom Adam. Verstehst du etwas? Der einzige Unterschied in der deutschen Sprache ist ein einziger Buchstabe, das S in der Anzahl. Es sind topfgenau die gleichen Wörter, die gebraucht werden im ersten Buch Mose, Kapitel 5, Vers 1, wie in Matthäus 1, Vers 1. Das ist das Buch von der Geschichte vom Adam, vom Mensch. Und Matthäus fängt an, das ist das Buch von der Geschichte von Jesus. Könnte man denken, ja, nicht grossartig kreativ, ein Buch neu anzufangen mit einem Zitat, und es ist noch fast ein Plagiat, das sagt nämlich nicht einmal, dass es ein Zitat ist. Auf was will der Matthäus raus, wenn er so anfängt? Der Punkt ist der, die Bibel fängt an mit 4 Kapiteln und sagt, das ist das Problem von der Menschheit. 4 Kapitel lang wird eigentlich aufgezeigt, was ist das Problem von dieser Weltgeschichte? Das Problem war nämlich das, dass der Mensch Gott von seinem Platz weggedrückt hat. Der Mensch hat Gott vom ersten Platz weggeschoben. Und die Bibel sagt, das ist das Grundproblem. Die Grundneigung von jedem Mensch, dass er Gott wegschiebt und an die Stelle von Gott, wo leer geworden ist, andere Sachen zieht. Der David Foster Wallace hat ein Buch geschrieben, das ist 1500 Seiten lang. Ein mega dickes Buch, ich habe es nicht gelesen. Aber er schreibt hier das Buch zum Thema unendliche Freude, unendlicher Genuss. Und er geht der Frage nach, was macht unser bedeutungsloses Leben doch tragbar? Er ist Atheist, also er ist nicht Christ, und fragt, wie funktionieren wir Menschen? Und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, jeder Mensch sucht sich irgendetwas, wo er als die grösste Sache in seinem Leben erachtet. Vielleicht auch zwei Sachen, aber grundsätzlich neigt der Mensch dazu, etwas in seinem Leben auszuwählen, wo er sagt, das ist das Größte. An sich sagt er nichts anderes als die ersten 4 Kapitel der Bibel, wo sagen, der Mensch neigt dazu, irgendetwas im Leben auszuwählen. Die Familie, der Job, Geld, er, sein eigener Stolz, irgendetwas, wo man fasziniert, wo man hofft, das gibt mir Sinn in meinem Leben. Und setzt das an die Stelle von Gott. Wir nehmen etwas Kleineres als Gott und machen Gott daraus. Das ist das Problem der ersten 4 Kapitel der Bibel. Und jetzt kommt Kapitel 5 der Bibel und sagt, das ist die Geschichte vom Mensch. Mit der Aussage, und Gott will sich diesem Problem annehmen. Er will sich dieser Geschichte vom Menschen annehmen. Er kümmert sich. Gott liebt den Menschen dennoch, dass er einen Weg sucht. Und dann kommt das Neue Testament und setzt genau dort an. Mit einem Unterschied, dass es jetzt heisst, und das ist jetzt die Geschichte von Jesus. Der Matthäus will nichts anderes sagen, Jesus möchte sich in die Geschichte der Menschheit einbringen. Er nimmt sich selber die Geschichte an. Er schaut nicht nur von oben die Geschichte der Menschheit an und greift ein, sondern er selber kommt in die Geschichte ein. Der Calvin, Reformator in Genf, hat einmal gesagt, das Alte und das Neue Testament sind eigentlich zweimal genau das Gleiche. Du kannst eigentlich herauslesen, was du wählen willst. Entweder das Alte oder das Neue, spielt eigentlich keine Rolle. Es geht um die genau gleiche Aussage. Einfach die Darstellung ist ein bisschen anders. Darstellung im Sinn, Jesus will einen Neuanfang schenken. Gott hat schon den Anfang gemacht, Kapitel 5 vom Alten Testament. Und jetzt im Neuen Testament sagt Jesus, sagt der Matthäus, der Jesus will einen Neuanfang machen, indem er sich selber in die Geschichte einschreibt. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, kann das sein, dass ich in den Neuanfang eingeschlossen werden kann? Ich mit meiner Geschichte, ich mit meinem Müll in meinem Leben, mit dem, was ich verbockt habe. Und jetzt müssen wir einen genauen Blick auf unsere grossartige Liste werfen. Wir haben nämlich 3x14 Namen, die Matthäus bringt. Und 5 Frauen, die erwähnt werden. Man fragt sich, wie um alles in der Welt soll man das verstehen, um was es hier geht. Jetzt müssen wir verstehen, eine Person dazu mal hat man darüber definiert, wer die Vorfahren waren. Das war eine Art Lebenslauf. Man wollte wissen, aus welcher Familie kommst du? Was sind deine Vorfahren? Was haben sie geleistet? Das ist in einer familiären, in einer agrarischen Struktur die Grundfrage. Dort, wo die Gesellschaft aufgebaut war, auf die Familie, hat man wissen, was sind deine Vorfahren? Es ist das, was wir mit unserem Zivi machen, mit unserem Lebenslauf. Wir führen auf, nicht, wer unsere Grossväter waren, außer das war ein Einstein oder sonst jemand Berühmtes, oder Pfarrer Sieber jetzt in meinem Fall. Sondern wir führen auf, wo bin ich in die Schule gegangen? Wer hat mich geprägt? Wo habe ich meine Ausbildung gemacht? Wer sind meine Referenzen? Wer kann etwas über mich aussagen? Was hat mich geprägt? Wer bin ich? Das ist in der heutigen wirtschaftlichen Gesellschaft die Grundfrage. Es ist einfach leicht verschoben in einer eben familiären, agrarischen Gesellschaft. Wir wollen wissen, wer sind deine Vorfahren? Das war mega wichtig. Der Herodes der Grosse war König von Jerusalem zur Zeit der Geburt von Jesus. Und er war nur halb Jude. Das war das Problem. Was hat er gemacht? Er hat alle offiziellen Register vernichtet und hat ein eigenes, gelütertes, gereinigtes Geschlechtsregister aufgeführt, wo er als vollkommener ganzer Jude ist dargestellt worden. Es ist die Zentralität für die Identität. Sie gesagt, das macht mich aus, meine Vorfahren. Und jetzt kommt der Punkt, dass der Matthäus etwas macht, das einzigartig ist im ganzen alten Orient. Nämlich bringt er Frauennamen in das Geschlechtsregister ein. Das finden wir in keinem einzigen außerbiblischen Geschlechtsregister, dass Frauen erwähnt werden, explizit. Matthäus sagt, wir haben hier Tamar, Vers 3, wir haben Rahab und Ruth, Vers 5, dann haben wir die Frau von Uriah, Vers 6, und im Vers 16 kommt schlussendlich Maria, die Mutter von Jesus. Was um alles in der Welt machen die Frauen da? Jesus sagt, die Frauen gehören in meine Geschichte. Die Geschichte von diesen Frauen ist meine Geschichte. Bei diesen Frauen ist bei allen etwas speziell. Nämlich bei allen haftet ein Makel ihnen an. Der Matthäus hätte keine unvorteilhafteren Personen erwähnen können, keine unvorteilhaftere Frauen erwähnen können als die 5. Er hätte massenhaft andere können erwähnen. Er hätte können Sarah erwähnen, weil das die Frau von Abraham war. Er hätte die Lea, die Rahel, die Rebekka, die alle hätte er erwähnen, weil die wären auch im Stammbaum. Die lässt er freundlicherweise weg. Und er bringt als erstes Tamar, die mit ihrem Schwiegervater ins Bett gegangen ist. Er bringt Rahab, eine prostituierte Ausländerin. Er bringt Ruth, eine moabitische Ausländerin, die auf 10 Generationen nie hat dürfen ins Volk Israel einfinden. Er bringt die Frau vom Uriah, die Ehebruch begangen hat mit dem David. Und schlussendlich bringt er Maria, der man angerufen hat, sie hat unehelichen Sex gehabt. Verstehst du? In der Geschichte von Jesus spielt Inzest, Hurerei, heidnisches Blut, Ehebrecher mit ihr. Das sind alles Personen, die nach dem Gesetz sind ausgeschlossen waren vom Volk Israel. Die nicht einmal zum Tempel haben dürfen gehen. Und Jesus sagt damit, die gehören in meine Geschichte. All der Müll von diesen Personen gehört irgendwie in meine Identität. Das ist das, was mich ausmacht, dem, was ich mich annehmen will. Wenn sie alle anderen ausgeschlossen haben, ich schließe sie ein. Wenn jemand sich hat zum Priester wählen lassen, hat er mal im richtigen Geschlecht sein, also hat man die richtigen Vorfahren haben. Und dann, wenn er sich zur Wahl gestellt hat, mit 30 hat man das gemacht. Danach hat man ein Geschlechtsregister vorweisen, das 1500 Jahre zurückreicht, nur Männer erwähnt sind. Und dann als Anhang hat man aufführen, dass alle Frauen von diesen erwähnten Männern bis 5 Generationen zurück keine Ausländer waren. Und verstehst du, was Matthäus macht? Er bringt Ausländer, er bringt Huren, er bringt Ehebrecher und er bringt Personen da drinnen, Männer, die nicht besser sind. Jesus schließt No-Gos. Jesus schließt das, was du in deinem Leben verbockt hast, in seine Geschichte mit dir. Das, was du am liebsten vergessen würdest. Das, wo du dich dafür hassest, wo du vielleicht sogar denkst, am besten gäbe es mich gar nicht mehr. Das, wo du das Gefühl hast, niemand hat mich lieb, ich bin nichts wert, ich bin ein Müllhaufen. Ich habe nichts zu bringen in meinem Leben. Jesus ist sich nicht schade gewesen, sündiges, verrufnigs, verurteiltes Blut in seinen Adern zu haben. Und der Matthäus zeigt, wie der menschliche Müll in die Geschichte von Jesus einspielt. Wir haben hier eine Krippe. Und es ist genau das, was der Matthäus sagen will. In die Krippe gehört der Müll der Menschheit. Weil Jesus sich damit identifiziert. Ich hatte noch massenhaft Windeln gehabt, aber die habe ich jetzt gedacht, lasse ich daheim. Der Müll vom Leben der Menschheit darf Platz finden in der Krippe, sagt Jesus. Die Bruchstücke von deinem Leben, wo du darauf zurückschaust und du siehst sie immer, du merkst auch, wie schwer das ist, gehört in die Krippe nie. Sand in deinem Getriebe von deinem Leben, das sagt eigentlich Jesus, das gehört in meine Geschichte, ich identifiziere mich damit. Jesus sagt etwas Fantastisches in unserem Text. Der Matthäus will sagen, mit dem Start vom Evangelium, es spielt keine Rolle, wer du bist. Es spielt keine Rolle, ob du Grossartiges gemacht hast wie der Abraham. Der Held vom Glauben. Du kannst auch ein David sein, der Mord und Ehebruch begangen hat. Mag sein, dass du deine Ehe zerstört hast, dass du einen Seitensprung gemacht hast, dass du auf Bereiche von deinem Leben schaust, wo du möchtest sagen, ich möchte, dass es ungeschehen ist. Wo du das Gefühl hast, Gott kann mit meinem Müll nichts mehr anfangen. Dann will der Matthäus sagen, schau, der Anfang von deinem Leben spielt keine Rolle. Die Rolle spielt, ob du in die Geschichte von Jesus gehörst. Schau, das ist die Botschaft vom christlichen Glauben, wo sagt, Jesus nimmt mit seiner Geburt Geschichte der Menschheit auf sich. Man sieht eigentlich an der Holzkrippe schon das Holzkreuz. Dass Gott sich mit deiner Geschichte, mit deinem Müll identifiziert und sagt, ich will etwas daraus machen. Ich biete einen Dusch an mit dir. Ich schaue für deine Geschichte. Und jetzt checkst du, wieso der Matthäus sein Evangelium und die Weihnachtsgeschichte mit einem riesen Stammbaum anfängt. 17 Verse lang schlägt er uns Männer und Frauen um die Ohren. Und nicht wie wir, wo Weihnachten immer mit Vers 18 erst anfangen, wo es heisst, die Geburt von Jesus ist aber so geschehen, es war eine klare, helle Nacht gewesen, und plötzlich hat Maria einen Engel gesehen. Sondern Jesus fängt mit der Geschichte von dir an und sagt, um das bin ich interessiert. Nicht um schöne Sternchen, nicht um eine idyllische Krippe, sondern um deine persönliche Geschichte. Der Punkt ist, Jesus möchte dir einen Neuanfang geben mit dem, in deinem Leben. Und ich möchte einen ganz kurzen Moment nehmen und dir geben, wo du dich sollst fragen, wo möchte ich in meinem Leben einen Neuanfang? Wo soll Jesus den Müll von meinem Leben bekommen und darf platziert werden in der Krippe? Ich möchte dich fragen, welchen Neuanfang brauchst und wünschst du in deinem Leben? In deiner Beziehung zu einer Person? In deiner Ehe? Wo du sagst, eigentlich möchte ich dort wieder einen Neuanfang. In deiner Klasse oder an deinem Arbeitsplatz, im Zusammenhang mit deinem Vorgesetzten oder deinem Lehrer, wo du sagst, ich möchte da einen Neuanfang. Wo du vielleicht leidest darunter, unter einem Image, das du hast, das du dir nie selber gewünscht hast. Wo du sagst, ich will einen Neuanfang. Ein Neuanfang vielleicht in deinem Denken, wo du sagst, ich bin schlecht, ich bin nichts wert. Oder was ich gemacht habe, welchen Bock ich geschossen habe, mit dem kann Gott nichts anfangen. Dann möchte ich dich fragen, wo willst du einen Neuanfang? Vielleicht siehst du auch dein Glaubensleben. Du schaust zurück auf einige Jahre, wo du sagst, ich glaube eigentlich an Weihnachten, an das Geschenk. Aber irgendwo ist das Geschenk ein passives Geschenk geworden. Es ist nicht das, wo du dich danach sehnst, wo der Nerv von deinem Leben ist. Ich möchte dich fragen, wo braucht vielleicht dein Glaubensleben einen Neuanfang? Und vielleicht hörst du auch einfach den Podcast, weil du mit der Kirche abgeschlossen hast. Oder findest irgendwie, die Leute, die finden mich eh blöd. Oder niemand interessiert sich um mich. Oder ich komme zwar in den Gottesdienst, aber wenn du einen Podcast hörst, kommst du nicht in den Gottesdienst. Aber wenn du zufälligerweise dich mal dorthin verirrst und denkst, niemand interessiert sich für mich. Dann möchte ich dich fragen, wo möchtest du einen Neuanfang? Wo du sagst, okay, unabhängig von der Geschichte von der Kirche, und wenn mich Leute enttäuscht haben, wenn die Leitung mich enttäuscht hat, ich lasse die Vergangenheit nicht der Prophet von meiner Zukunft sein. Ich lasse nicht zu, dass die Geschichte, der Müll von der Vergangenheit bestimmt, wie meine Zukunft aussieht. Ich möchte einen ganz kurzen Moment still werden und dann die letzte Frage anpacken. Wie kriegst du den Neuanfang? Der Predigtext möchte dir eigentlich sagen, hab Mut, einen Neuanfang zu machen in diesem Bereich, wo du eigentlich merkst, ist ein Neuanfang nötig. Der Text ist eigentlich dreigliedert. Und im Vers 17 heisst es, wie er dreigliedert ist. Es sind nämlich immer 14 Namen. Angefangen mit dem Abraham, die erste Ära von 14 Männernamen. Dann kommt der David mit 14 Namen, die zweite Ära. Und die dritte Ära ist die Ära vom babylonischen Exil, die von ungefähr 500 vor Christus bis zur Geburt von Jesus gereicht hat. Es sind wie drei Ären, drei grundsätzliche Zeitperioden, die mit dem Glauben etwas zu tun haben. Und der Matthäus will sagen, hey, acht drauf, was es für Ären waren. Zuerst ist die Ära von Abraham. Sie ist ausgezeichnet dadurch, dass die Personen, die dort erwähnt sind, etwas von Gott erwartet haben. Vielleicht hast du jetzt gedacht, Matthäus, ist das nicht frech, so einen Neuanfang von Gott zu erbitten? Ist doch unhöflich. Ist es nicht egoistisch? Darf ich das überhaupt? Einen Neuanfang erwarten. Und die Ehre von Abraham sagt, du musst es sogar. Der Abraham hat mit Gott gestritten, argumentiert und argumentiert und argumentiert, 1. Mose 15, 30 Verse lang argumentiert, bis Gott endlich auf ihn eingegangen ist. Der Jakob hat in 1. Mose 32 mit Gott sogar gekämpft. Eine mega spannende Geschichte, ist vielleicht nicht ganz vorstellbar für dich, aber er hat mit Gott gekämpft und am Schluss, wo Gott hat wollen gehen, hat Jakob Gott festgehalten und gesagt, ich lasse dich nicht mehr los, bis du mich segnest. Ich lasse dich nicht mehr los, bis du mich segnest. Er hat nicht mehr losgelassen, bis Gott ihn gesegnet hat. Der Obed wird hier auch erwähnt. Er ist sogar vor Gericht gegangen, dass er die Ausländerin Ruth heiraten konnte. Er hat gegen das Gesetz, gegen 5. Mose 22, hat er gesagt, ich will die Ausländerin heiraten. Und er hat das Recht bekommen. Sie ist im Stammbaum von Jesus. Es sind Personen, die gesagt haben, ich erwarte etwas von Gott. Jesus sagt einmal, du hast nichts, weil du nicht darum bittest. Du kannst noch so demütig sein und sagen, oh, Gott ist doch ein heiliger Gott. Ich darf mich doch nicht so wichtig nehmen. Dann ist deine Theologie ein Fallstrick in deinem Leben. Du sollst etwas erwarten von Gott. Der Moody, ein grosser Erweckungsprediger, hat mal gesagt, wenn Gott dein Partner ist, dann mach deine Bitte gross. Erwart etwas. Vielleicht hast du immer noch das Gefühl, ja, darf ich das wirklich? Stell dir folgende Situation vor. Du kommst ins Zimmer von deinem Kind und es steht im Bettli und es schaut dich mit hoffnungsvollen, sehnsüchtigen Augen an. Und das Einzige ist, was sagt, Büchli bitte. Und dann heisst es in Epheser 3, dass Gott ein Vater ist, wo grösser ist als alle Idealväter von der ganzen Welt und Weltgeschichte zusammengefasst. Wie viel mehr wird dies Stammeln Gottes Herz berühren? Wo er nicht wird fragen, braucht er jetzt unbedingt das Büchli? Ist sinnvoll alles in diesem Büchli? Macht es Sinn, dass er sich studiert, ob das jetzt ein Traktor ist mit einer Schaufel oder mit einer Zange? Wenn Gott ein Vater ist, dann wird der Wunsch von dir erfüllen. Ich mache dir Mut, mach einen Wunsch an Gott im Blick auf einen Neuanfang. Du wirst bekommen, wenn du bittest. Und nach Jesu Wort, du wirst nicht haben, wenn du nicht bittest. Das Zweite ist die Ära von David. Das ist die grossartigste Ära, nämlich es werden nur 14 Könige genannt. Alles sind Könige dort. Das Volk Israel hat in der alten Geschichte insgesamt 39 Könige gehabt. Und weißt du, was spannend ist? Von diesen 39 sind 31 schlecht gewesen, 4 mittelmäßig und 4 kommen gerade das Kriterium bestanden gut über. Verstehst du was? Die erste Person, die hier erwähnt wird, ist der David. Und es wird gerade gesagt, die Frau von Uriah, die spielt eine Rolle im Leben von David. Er hat Ehebruch mit ihr begangen, Mord anschliessend. Das sind die grossen Könige gewesen, die Riesenmüll angerichtet haben. Vielleicht schaust du auf dein Leben und siehst auch so Bruchsteine. Du schaust vielleicht, siehst, ich bin jähzornig, ich bin oftmals genervt. Oder du kommst wie über einen Punkt nicht raus in deinem Leben. Wenn du Gott deinen Müll anvertraust, wenn du Gott deine Bruchstücke anvertraust, dann wird er können ein Gebäude daraus machen. Er wird etwas daraus errichten können. Vielleicht denkst du auch, ich bin nichts wert. Wenn man meine Geschichte anschaut, ich bin nichts wert. So wie mich Leute behandelt haben, nicht ich habe Bruchstücke hinterlassen, sondern die Leute haben mir Bruchstücke angeworfen. Und das ist das, was dir im Leben liegt. Und da kommt mir eine Geschichte immer wieder ganz nahe von Walt Disney. Der Walt Disney hat 1928 in New York in einer Firma geschafft als Karikaturist. Und es ist ein grosses Filmprojekt angestanden und er hat Karikaturen von diesem Film gezeichnet. Und irgendwann hat die Leitung gemerkt, wir werden einen riesen Erfolg haben mit diesem Film. Was haben sie gemacht? Sie haben von einer Nacht auf den Morgen haben sie Walt Disney gekündigt. Und nach seinem Arbeitsvertrag hat er innerhalb von 3 Minuten, er ist erst gerade angekommen, morgen früh, innerhalb von 3 Minuten hat er das ganze Büro geräumt haben. Er ist rausgegangen und er ist in den Zug gehockt zu seiner Frau. Und in diesem Zug sagt er rückblickend, es war die grösste Niederlage von meinem Leben, der Moment. Er hat alles verloren, was er hatte. Und dann hat er im Zug gesagt, sie hat mir alles geklaut. Sie hat mir riesige Bruchstücke in mein Leben, vor allem emotionale Bruchstücke in mein Leben gelegt. Sie hat mir alles gestohlen, was ich eigentlich hatte. Das, was mich ausgemacht hat, wo ich mich damit identifiziert habe. Aber etwas können sie mir nicht stellen. Meine Kreativität. Und er hat dort im Zug, nur gerade wenige Stunden nach seiner Kündigung, hat er angefangen, Mickey Mouse zu zeichnen. Die legendärste Zeichentrickfigur, die es gibt in der Weltgeschichte, ist entstanden auf einem Müllberg, in der grössten Niederlage. Wenn Gott dein Partner ist, dann mach deine Bitte gross. Schau nicht auf Bruchstücke. Der Hiob hat, oder zum Hiob ist gesagt worden, und war dein Anfang auch gering, dein Ende wird gewaltig sein. Lass die Vergangenheit nicht der Prophet von deiner Zukunft sein. Vielleicht sagst du auch, ich habe Bock in meinem Leben geschossen, wird mich Gott nicht mehr brauchen können. No chance, no go, das ist nicht mehr möglich. Ich wäre meilenweit weiter, wenn ich das nicht gemacht hätte in meinem Leben. Ich höre das sehr oft, vor allem von Jugendlichen, dass sie sagen, oh, wenn ich das nicht gemacht hätte in meinem Leben, dann wäre ich viel weiter jetzt mit Jesus. Das ist Quatsch mit Soße oder noch schlimmer. Wenn du einen Neuanfang machst, dann setzt dich Gott an die Stelle zurück, wo du wärst, wenn du den Bock nie gemacht hättest. Er lässt dir die verlorenen Jahre in einem Schlag wieder aufgeholt haben. Gott holt dich wieder dort hin, wo du wärst, wenn du nie einen Fehler gemacht hättest. Das Letzte ist die Ära vom babylonischen Exil. Das ist die trickigste Ära. Es ist nämlich so, die 14 Namen, die da kommen, abgesehen von den ersten zwei, wissen wir nicht, was sie speziell gemacht hätten. Wir wissen nicht einmal, wo sie gelebt haben, wo sie geboren worden sind, ob sie irgendetwas Bedeutendes gemacht haben. Wir wissen gar nichts von denen. Es sind No-Names da. Die Juden haben gesagt, die Zeit vom babylonischen Exil, 500 Jahre, es hat keine Propheten mehr gegeben. Es war eine Art Pause im Glaubensleben von diesen Leuten. Sie haben sehr wohl geglaubt, aber es war eine Pause. Vielleicht schaust du auf dein Leben und es ist wie eine Pause. Es ist wie keine Sehnsucht mehr da, keine Erwartung, eine Art Trägheit. es läuft einfach so vor sich hin. Du gehst in den Gottesdienst, wenn du in den Gottesdienst gehst, hast dich daran gewöhnt. Du hast dich daran gewöhnt, dass die Bibel langweilig ist. Du hast dich daran gewöhnt, dass alle Menschen nichts vom Evangelium wissen. Du hast dich daran gewöhnt, dass es halt einfach ein Trübsalstal ist. Sehr tief das Tal, wo man durchgeht, bis man endlich irgendwann in die Herrlichkeit. Du hast dich daran gewöhnt. Die Gleichgültigkeit, die keine Sehnsucht haben, dass etwas möglich ist mit Gott. Das ist das, was mir in meinem Job am meisten Mühe macht. Das ist das, was mir am meisten Mühe gemacht hat, als ich angefangen habe, Jungs zu machen. Dass ich Mitleiter hatte, die einfach die kein Feuer hatten. Die haben nicht gewusst, wieso sie Jungs machen. Ich habe keine Sehnsucht gespürt, dass sie etwas bewegen wollen, dass sie sagen, der Jesus, der mein Müll, meine Geschichte auf sich nimmt, der ist grandios. Das ist das, was mir am schwersten tut in der Kirche. Wenn ich Leute sehe, die Jahr aus Jahr gläubig sind, aber wie das Feuer verloren haben. Wo noch ein Funke besteht, der nie wird ausgehen wird nach dem Wort Gottes. Aber es ist nicht das da, wo man sich dann auch so sehnen soll. Und ich möchte dich ganz höflich fragen, was ist passiert in deinem Leben, dass das Feuer für Gott nur noch ein Funken ist? Welche Steine sind geworfen worden? Oder welchen Bock hast du geschossen? Und kannst du dich nicht nur daran erinnern, die Freude, die es mal war, wo du wie berührt bist worden aus der Ewigkeit? Dann möchte ich dir sagen, mach einen Neuanfang. Gott will einen Neuanfang machen und will etwas Grossartiges daraus machen. Ist dein Anfang auch gering? Ist deine Geschichte auch bedeutungslos? Sind dort viele Steine und Sand im Getriebe? Es wird das Ende wird grossartig sein. Und ich möchte zum Schluss ein Bild mitgeben. Es mag sein, dass in deinem Glaubensleben oder in deinem Leben wie Sand im Getriebe ist. Und es gibt so eine Art das Konzept von der Austern. Was macht nämlich die Austern? Die Austern nimmt ein Ärgernis, ein Sandkorn und macht eine Perle daraus. Das Prinzip von der Austern, das geht bei Gott. Er nimmt den Müll von deinem Leben, er nimmt Sandkörner von deinem Getriebe und will daraus eine Perle machen. Er möchte aus deinem Leben etwas Grossartiges machen. Er möchte einen Neuanfang machen. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass Weihnachten eine grossartige Botschaft ist für unser Leben. Dass du unsere Geschichte nämlich übernommen hast. Dass du dich identifiziert hast. Dass Krippe der Platz ist, wo mein Leben reingehört, drin Platz hat. Wo du willst sagen, und ich will mit deinem Leben einen neuen Start machen. Ich will dein Leben segnen. Ich will es reich machen. Ich will nicht, dass du in der Resignation von der Vergangenheit, in der Steife der Betrübnis, in dem, was auf deinem Gewissen, auf deinem Herz liegt, stecken bleibst. Ich möchte dir etwas Neues schenken. Ich danke dir, Vater im Himmel, für die grossartige Botschaft. Ich bitte dich, dass wir den Mut haben, den grossen Gott dafür zu bitten, dass er das in unserem Leben macht. Amen.